Ja, also einer hatte mir dann gesagt, er wäre notiert, dass ich ganz gut schießen könnte und ich kriegte das Maschinengewehr. Und es war aber nun kein MG-52, auf dem wir aus, 42, das war dann wirklich gut durchkonstruierte Sache, sondern es war ein Flieger-MG. Ne? Naja, und dann habe ich mich damit eingerichtet und der Blödsinn war, wenn eben eine Granatwerferbeschuss oder sowas war und Fontänen von Erde in der Links und so weiter, alles kam runter über uns, einschließlich der Granatsplitter, aber auch sehr viel Sand und Kram, dann drückte ich nicht und musste ewig reparieren, das alles aus dem Zeltplan, auch ein bisschen Uber, das wieder alles sauber putzen und so weiter. Und da sollte der auch bei helfen. Dann war er einmal weg, hat sich gekümmert um solchen Tinef, der da jetzt kam, also neue Pakete, Panzerschreck, weiß ich, was noch Dutzend anderes Kram, was ihn interessierte, dass man das irgendwo mit rumballern konnte. So, nee. Also der war noch mehr verspielt als wir alle zusammen. Und kurz und klein, ja, und der Ivan, der kam in Wellen, haben sie Leute ins Feuer geschickt, habe ich den Eindruck gehabt, dass das also Leute waren, denen sie nur so eine Uniformjacke übergezogen haben oder eine Tarnjacke und dass sie dann darunter hatten sie, wir haben keinen gefangen, hat sich keiner gefangen nehmen lassen, aber die wir nur erschossen hatten, haben wir sehen können, dass die Zivilkleidung, da hat also so Arbeitskleidung, so wie so ein Overall oder sowas anhatten. Nicht? Und wahrscheinlich eben so Beute-Sowjets waren dann. Nicht? Ja, die haben sie so blind ins Feuer geschickt. Achso, dann noch ganz furchtbar. Es war also richtige lange Feuerpause. Und wir hatten uns eingenistet in den Keller einer sogenannten Villa, also so ein ganz stattliches Haus. Und das hatte auch vor dem Dings eine Pumpe. Und dann war es ja dann schon Anfang April manchmal so ein bisschen warm. Und dann war das abgetaut. Es hing zwar noch Eiszapfen an der Pumpe. Und dann konnten wir also das Hemd ausziehen und haben uns unter dieses eiskalte Wasser, was da rauskam, das war, wir waren sehr abgehärtet. Und ich habe manchmal gedacht, wenn die Nächte so lang waren, Mensch, wenn du jetzt irgendeine Krankheit kriegen könntest, und würdest denn, aber ich bist so abgehärtet, obwohl du hast so geschlottert und dich irgendwie ein bisschen bewegt. Aber, und die Nächte, es war so lang und so, das war, also das habe ich eigentlich so qualvoll, diese. Du konntest auch mal mit, was erschöpft sich das Thema, kein Radio, kein nichts, nur Gerüchte.
Zeit wurde unendlich lang.
Gerüchte. Und eines Tages, ach, das weiß ich noch, das ist der 18., wusste ich jetzt erst, nicht, dass es der 18., weil es ja noch keinen Kalender gab. Und aber ein heller Feuerschein in einer, und zwar in der Richtung, in der wir gucken, ein bisschen weiter links. Also der Feind kam vom Westen, also die Front, die wir hatten. Und da Dresden brannte. Ja. Das hörten wir anschließend, wurde das durch, sickerte das durch. Ne? Also das war ja auch ganz halt noch, diese Stadt kaputt zu machen. Ne? So, ja, dann sagte der, war eigentlich ein bisschen Ruhe. Aber es waren, musste immer mal Spähtrupps und Scheiß. Und der, er hat keine Familie. Und das fand ich so ungerecht. Wir hatten das Leben doch noch vor uns. Und wir wurden immer alles, wenn Aufträge waren, in irgendeiner Weise, ja, da zu erkunden, ob da schon irgendwie jemand ein Feind eingesickert ist oder was und so weiter, nicht? Und Nacht bei Nacht und Nebel da durch die Gegend. Mit dem Gerät war es schwerer als ein Karabiner, nicht? Und Maschinenpistolen, die gab es relativ wenig, nicht? Und ja. Aber eines saß, war auch eigentlich Zimmerfrieden ausgebrochen. Das heißt, der Russe, den hörtest du nur, Maschinengeräusch, Hämmern, die hatten eine Werkstatt, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten für den großen Sturm, gleichzeitig auf Berlin und so weiter. Dann hörten wir, hinter uns sind die Russen auch. Die wollen den Kessel zumachen. So. Und dann ging das also wirklich auch los. Aber vorher hatten wir noch ein schönes Erlebnis, aber was nachher einen sehr traurigen Ausgang. Also, Mensch, wir waren doch richtig dreckige Frontschweine. Wir konnten uns nicht waschen, wann wir die Unterwäsche wechseln konnten oder wie auch immer, was, gar nichts. Ne? Wenn wir mal in dieses Quartier konnten, in diesem Keller von diesem Haus, du musstest über eine Holzstiege, da war eine solche Granate, über die musstest du wegsteigen. Heute würden sie das alles absperren, sagen, die könnte ja jederzeit durch irgendeine Erschütterung in die Luft gehen und du hast gar nichts ausgemacht. So, und wir haben dann da in dem Keller da gehaust und da sagte unser Spieß, pass mal auf, ihr müsst mal sehen, dass ihr ein paar Kerzen findet, dass wir mal ein bisschen Licht haben hier. Es muss doch irgendwie in dem Dorf hier, die sind da alle abgehauen, noch was zu finden sein. Ne? So, und da sind wir eingedrungen in ein Lebensmittelgeschäft. Und dieses Lebensmittelgeschäft, das hat nur ganz nette Sachen noch gehabt. Und da haben wir natürlich alles, was wir irgendwie greifen konnten, ein bisschen Abwechslung in übliche Dings brachte, haben wir dann uns gegriffen und die Brotbeutel vollgestopft und alle auch ein paar Kerzen und so weiter. Und das haben wir dann, auch das war ja schön, solche Züge waren ja eigentlich interessant. Und haben wir auch natürlich dann Häuser, die leer standen. Und einmal ein Bauernhof, da sind wir rein. Und da war eine Tafel gedeckt, lauter Hühnerbein oder halbe Hühner, ich weiß nicht mehr so, und ganz toll auf, also richtig wie, als ob man uns erwartet hätte, dass wir uns da hinsetzen und denkst, und dann gucke ich mir das näher an und da war auf jedem Huhn schon so hoch weißer Schimmel gewachsen. Und die waren, hatten also noch mal ein Abschiedsessen machen wollen und dann war ein großer Granaten- und Artillerie-Einschläge und dann sind sie im Turm gegangen. Ne? Und dann sind aber dann wieder welche zurückgekommen, Zivilbevölkerung. Und die hat sich beschwert, dass Plünderungen stattgefunden haben. Wenn du eine Schublade aufreißt, machst du ja nicht wieder zu, wenn du eilig hast, plötzlich kommt Feuerüberfall und gehst in den Keller, nicht? Und wenn du scheißen musst, dann scheißt du auch noch in den Keller oder irgendwo auf die Treppe, ist ja egal, geht ja sowieso alles kaputt hier, nicht? Also man wird ja da auch sehr, also, nicht? Und und dann Spielzeug, da war so ein kleines Männchen, da konntest du auf dem Kopf, da konnte der Penis kam hoch und nein, mitgebracht, ne? Und so, ja. Und dann sehen wir da zwei Baumeln, das war aber keine Lanze, das waren die ausgebrochene waren, und die hatten sie aufgehängt, auf den Bäumen. Wir haben geplündert, großes Schild dran, da hatten wir aber dann Schiss, da sind wir nie wieder da ins Dorf gegangen, ne? Mussten über den Friedhof weg, schon über den Weg über den Friedhof, das haben die immer, die Ausnahme, auch irgendwelche Ferngläser, da laufen welche, da ging also plötzlich Granatwerfer, aber hört es ja, dann musstest du hinter dem Grabstein Deckung nehmen und wir sind immer durchgekommen. So, naja, und dann ein sehr schöner Sache, also da kommt ein Mann, ein Soldat, also geschniegelt, also ich weiß, ich habe, wenn du 16 bis 17 war ich und ich dachte, Mensch, man guckt ja auch, hat ja nicht sexuelle Bedürfnisse, das ist ja, also wenn du so aussehen würdest, solch eine Uniform, der war ein Gebirgsjäger, der hatte keine so Käppi oder auch kein Stahlhelm, der hatte eine Schirmmütze und der hatte, und was das ganz Tolle war, ein blank geputztes Gewehr mit einem Zielfernrohr drauf und das Gewehr, eine ganz besondere Eigenschaft, das führte er uns vor. Und er drückte ab 5-mal oder gar 10-mal, ohne dass er repetieren musste, wie wir mit dem Karabiner. Und er war Scharfschütze. So, und dann war ein junger Leutnant, der erklärte uns das. Dieser Mann braucht noch einen Begleiter und da stände auch ein Fernglas zur Verfügung. Und man müsste mit dem mitgehen, wenn man freiwillig sich meldet. Und man sollte beobachten, hätte er Beobachtungsauftrag, natürlich auch notfalls auch einen abzuschießen da, der also irgendwie in Uniform und also in eine leitende Funktion, man sieht das ja, wenn man da irgendwo, also hier sind die Russen, was die da reparieren, was die da machen, ob das große, schwere Panzer sind oder nur Lastwagen und so weiter, das sollte also erkundet werden. Ah, hat sich gleich der 16-Jährige gemeldet als Erster, dann machst du mit. Aber dann, ich sage, Mensch, das ist ja so ein Gewehr, möchte ich, naja, ich habe mal was Yachterfahrung schon, ne? So, und er stehen, freihändig. Und da waren noch ein paar von der Post, kennst du die mit Ketten, solche Isolatoren, so 3, 4, und dann ganz riesen viele, die Leitungen waren Telefon. Kaputt, Telefonleitungen, und manche Masten lagen schon durch, so lediert. Und er hatte einen, vielleicht war der 200 Meter weg, stehend freihändig, boing, boing. Oh, sagte mir, mit Yachterfahrung kannst du auch, ich durfte sogar auflegen, das nicht gleich, man musste erst den Druckpunkt, man musste sich erstmal mit so einer Waffe vertraut machen, aber dann traf ich auch, naja, und dann der Leutnant und 2, 3 Leute, die dann noch allerdings auch, ne? So, und da war noch ein Mast, auf den hatten wir viel zu nah angesehen. Und plötzlich fielen da die Isolatoren runter. Wir hatten keinen russischer Scharfschütze Spaß dran gehabt, ein Wettschießen zu veranstalten. Das habe ich noch nie gehört. Das war richtig lustig. Da haben wir Spaß dran gehabt. Ja. Und der hat noch größere Entfernungen getroffen. Ich weiß nicht, ob die auch schon diese Gassik. Wir haben das gesehen in Suhl in Thüringen. Da gibt es ein Museum, ein Waffenmuseum. Da kannst du diese Gewehre, die ganze technische Entwicklung sehen. Das ist die dann, gab es vielleicht schon von der Erfindung her, aber dass dann so jemand war, der das hatte. So. Das war ja schön. Der kam wieder. Natürlich war das so, der Knabe, im Grunde war das also eine Farce, musste gar nichts, das hatten sie gar nicht mehr, dass sie wussten, die Russen sind stark genug jetzt hier, die haben so und so wie das Kunde auch Luftaufklärung oder was nochmal, auch schon mal festgestellt haben. Und dann hat der berichtet, da war so ein Donnerbalken, ne? Weißt du, das ist, wo man reinscheißt, also, da hätten 2 drauf gesessen. Ob das wirklich Uniformierte waren oder nur welche, die sie auch von den Zwangsarbeitern rekrutiert hatten, um dort zu arbeiten, hat er abgeknallt und die fielen dann in die Scheiße. Und er musste bescheinigen ihm, dass das diese Abschüsse erzielt hat. Ne? So, dann haben wir nochmal abends mit denen zusammengesessen, da in unserem Keller. Und dann war er wieder weg und dann kam er nach einer Woche wieder und da war noch ein anderer, der dann auch freiwillig, aber mit gewissem Druck natürlich, der wird sich dem erzählen, nicht? Und das ist schon, so. Dann ist der schon an die Muffe bei Weiß gegangen. In dem Moment, wo die abgehauen sind, nach dem einen Schuss, den so der 2 Schüsse, die der Mann abgegeben hat, da war die Hölle los. Da schoss also der Iwan in die Luft oder sonst wohin, nicht? Und das war also eine Panik, die dann ausbrach. Und die haben dann versucht, über irgendwelche Zickzackwege und Schleichwege durch die Wälder und Dings da wieder irgendwo an Land zu kommen. Ne? Vielleicht an einem ganz anderen Frontabschnitt. Da gab es immer Parolen, zum Beispiel, also ein Doppelwort. General, und dann musste der andere sagen, Adjutant oder sowas, nicht? Also so, das als Antwort, ne? Und da wusste man, dass es kein Feind ist. Das hat auch mal geklappt, so. Dann war ich mal dran. Ja, und da wurde es dann schon ein Befehl, nicht? Den man nicht verweigern konnte. Und das war aber wieder, der wieder war woanders, an anderen Frontabschnitten, da kam er plötzlich. Das war vielleicht schon Anfang April. So, und da war so ein netter Kerl, nicht? Österreicher, so locker, ja? Und freundlich und kameradschaftlich. Und naja, und dann war ich dran mit ihm, aber das, wir sollten nicht dort, da macht er einen großen Bogen darum, da sind wir in einem Dorf, das lag unten im Tal und wir waren in so einem Wäldchen und da hat dann einer einen Balken getragen, achso, das war eine Schlosser, also gab es solche Werkstätten für vielleicht auch Autos zu reparieren, also so eine improvisierte Schlosserei und er eine Ambusschmiede und sowas alles hatte. Da hatten sich die Russen rein und machten da rum und hatten eben auch irgendwelche Hilfskräfte. Und wie auch immer, zwei Mann trugen einen schweren Balken, den sie da irgendwie wollten sie eine Rampe wohl bauen, nicht so eine Auffahrt. Das hatten wir beobachtet. Und ach, vorher noch haben wir im Wald plötzlich Wildschweine hochgemacht und da haben wir auch gedacht, dass das schon die Feinde sind, nicht? Weil es plötzlich weiß ja nicht, was da was ich war ja auch noch Dings. Und dann plötzlich hat er also erstmal den hinten abgeknallt und dann ließ er den Balken fallen und der Vordere, der guckte sich ganz treuherzig um, was mit dem los war. Und dann hat er den auch noch Kiefern waren, das hauptsächlich die schon durchsiebt wurden und wie wir dann ganz schnell versucht haben, uns in die Büsche, ganz anderen Frontabschnitt und mit Parole sind wir reingekommen, ne? Und dann wieder zu uns. Also ich nie wieder. Und das der letzte war, also dieser zwei, ich glaube drei oder vier Mal und dann auch ganz junger Kerl, der wurde auch dazu vergattert, mit dem mitzugehen. Und der ist, da war so ein, wie so ein Steilhang, nicht ganz, aber auch so Buschwerk und so weiter. Und da oben war der Volkssturm und die haben da Stellung ausgehoben. Aber das war natürlich anzunehmen, wenn das die Russen, dann könnte man ganz gut die abwehren, wenn die so viel tiefer sind, von der strategischen Stellung her. Und da hatten sie einen Mann, der den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatte, der war sogar mit einer Maschinenpistole ausgerüstet. So, und dann quälen sich diese beiden, dieser junge Mann und dieser Scharfschütze, der Gebirgsjäger, auf diesem Hang hoch. Und da ist ihm nur gesagt worden, angeblich, diesem Volkssturmmann, wenn sich da unten was bewegt, dann ist das der Feind. Und hat hier, der lag da, der Gebirgsjäger, der hatte hier rüber so eine ganze Garre gekriegt. Das war auch ein ganz erschütterndes Erlebnis, wenn du mit einem Menschen auch so im Gespräch warst und eigentlich ein kameradschaftliches Gefühl, aber andererseits konntest du für diesen Auftrag wenig Verständnis haben, denn der Russe war im Grunde mit dem Einsatz der Scharfschützen humaner, muss ich sagen. Der hat nicht, wenn wir eine Stellung, wir haben Gräben ausgehoben, wir konnten uns recht frei bewegen. Während der ganzen Zeit, wo nicht gekämpft wurde, und das war ja die Zeit der Vorbereitung auf den großen Angriff, da hat doch keiner, und dass er sich da ranschlich und dann richtig irgendwie x-beliebige Leute abgeknallt hat, natürlich war das eine Angstpartie, da wieder wegzukommen. Aber trotzdem, es war ja nicht eine Vernichtung von Kampfkraft, nicht? Sondern es war ja richtig, also ich fand das also nicht so witzig, ja, wenn man nachher drüber nachgedacht hat. Naja, und dann hat mir der natürlich auch leid getan und wir haben den dann auch in eine Zeltplane gehüllt und haben ihn weggebracht. Und es war auch ein ganz alerter Typ, ne? Und das Gewehr, das, ich weiß nicht, wer das dann an sich genommen hat, das wurde gleich wieder abtransportiert, ne? Und das war,